zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Innenpolitik und heute auch Bahnfahr Podcast. Denn viele Wiener und Wienerinnen sind aktuell von Baustellen betroffen. Das ist aber nicht nur ein Wiener Phänomen, sondern auch am Land sind immer wieder Baustellen auf den Bahnstrecken. Heute sind bei mir Franziska Schwarz, Iris Bonavida.
Hallo.
Und Max Miller.
Hi.
Aus der Profil Innenpolitik-Redaktion zu Gast. Ihr habt diese Woche im aktuellen Magazin eine Geschichte über die ÖBB geschrieben. Wollt ihr kurz erzählen, was habt ihr denn da gemacht?
Also wir haben uns einerseits den Rahmenplan der ÖBB angesehen. Der Rahmenplan ist vereinfacht ausgedrückt quasi, dort stehen alle Projekte und Investitionen drinnen in einem bestimmten Zeitraum. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir uns angesehen haben, was heißt das denn ganz konkret? Unter anderem für die Mühlkreisbahn, für alle, denen die Mühlkreisbahn jetzt gerade nichts sagt, das ist eine Nebenbahn der ÖBB, die sich im Mühlviertel im Norden von Eigenschlegl bis nach Linz-Urfahr eben durch Oberösterreich zieht. Das ist eine kleine, eingleisige Bahn, die noch mit einer Diesellok durchs Land tingelt. Und diese Nebenbahn ist jetzt eines der Projekte, das die ÖBB evaluieren wird oder evaluiert. Und in diesem Zusammenhang heißt evaluiert womöglich auch einsparen.
Genau, weil eben, also warum haben wir uns diesen Rahmenplan angeschaut? Nicht nur, weil es uns interessiert, wohin die ÖBB fahren werden und wohin nicht, sondern auch ganz konkret, weil aufgrund des Spardrucks, den der Staat jetzt gerade hat, den die Republik jetzt gerade hat, das Infrastrukturministerium von Peter Hanke beschlossen hat, dass auch die ÖBB mitsparen müssen sozusagen. Und das sind dann eben von 2025, also von heuer bis 2030, insgesamt, also zusammengerechnet 1,7 Milliarden Euro weniger, die die ÖBB hat, um Investitionen in die Hand zu nehmen, um neue Strecken zu bauen oder eben zum Beispiel in dem Fall wäre es gewesen, um die Mühlkreisbahn zu attraktivieren, also tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen, um jetzt zum Beispiel von einer Diesellok umzusteigen auf eine E-Lok oder eben eine schnellere Taktung zu machen oder vielleicht die Schienen irgendwie auszubauen. Das alles sind Dinge, die jetzt in der Mühlkreisbahn nicht passieren und auch 26 andere Projekte wurden verschoben bzw. werden sie evaluiert oder größtenteils werden sie verschoben.
Und warum wird genau die Mühlkreisbahn evaluiert?
Die ÖBB schauen sich unter anderem die Passagierzahlen an und da fällt eben die Mühlkreisbahn negativ auf. Es sind ungefähr 375 Menschen, die damit täglich fahren. Das ist sehr, sehr wenig. Die ÖBB argumentieren selbst, dass eine Regionalbahn erst ab 2000 bis 2500 Menschen pro Tag wirtschaftlich lukrativ ist. Und hat sich eben auch eine Initiative entwickelt aus mehreren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Einen haben wir getroffen, Klaus Falkinger von Kleinzell, die sich eben dafür einsetzt, dass die Mühlkreisbahn nicht nur bestehen bleibt, sondern dass sie eben ausgebaut wird, so wie der Max gesagt hat, dass sie eben elektrifiziert wird, dass sie streckenweise zweigleisig gebaut wird, damit eben mehr Menschen fahren, weil das sagt eben der Bürgermeister selbst. Eigentlich stimmt das schon, dass niemand mit dieser Mühlkreisbahn fährt, nicht einmal er selbst. Er fährt auch mit dem Auto 30 Minuten nach Linz, anstatt 44 Minuten mit der Mühlkreisbahn zu fahren. Aber wenn man eben die Klimaziele ernst nimmt, wenn man ernst nimmt, das Vorhaben, mehr Menschen in den Schienenverkehr zu bringen, dann müsste eben die Schiene auch tatsächlich ein attraktives Angebot, vor allem eine Konkurrenz für den Individualverkehr sein.
Und das ist ja möglich, auch bei so Regionalbahnen. Also wir haben dann auch zum Beispiel mit dem VCÖ, mit dem Verkehrsclub Österreich gesprochen. Und es gibt Positivbeispiele, wie Regionalbahnen revitalisiert werden konnten. Das ist dann eben vor allem neben Investitionen rein, ist das schon auch, dass man mit den regionalen Betrieben, dass man zum Beispiel mit Ausbildungsorten, aber auch mit Ferienzielen zusammenarbeitet, mit Urlaubszielen, um quasi zu schauen, wo gibt es denn mögliche Passagierinnen und Passagiere, die vielleicht noch entweder die Bahn gar nicht kennen oder zum Beispiel deswegen nicht nutzen, weil jetzt angenommen, da ist ein großer Arbeitgeber auf der Strecke, aber da ist halt kein Halt von dieser Bahn, sondern die fährt da halt vorbei. Dann könnte man vielleicht dort einen Halt machen und dafür mit dem Arbeitgeber sich auf ein Jobticket einigen oder so. Also wie schafft man denn quasi mit in Zusammenarbeit in der Region sozusagen die Bahn attraktiver zu machen, ohne vielleicht jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen, sondern einfach nur das Ding an sich attraktiver zu machen und einfach näher an die möglichen Passagierinnen und Passagiere heranzubringen. Da gibt es schon Ideen. Das ist ja auch in der Region, glaube ich, Iris, irgendwie schon bewusst, dass man da quasi nicht nur Geld von den ÖBB braucht, oder?
Genau, es gibt mehrere Überlegungen in der Region. Einerseits, dass man leerstehenden Bahnhöfen Coworking Spaces einrichtet oder auch Geschäfte einmietet, dass man diese Strecken auch für den Tourismus attraktiver macht. Das bedeutet, dass man sofort vom Bahnhof aus Mountainbike-Strecken oder Wanderwege ausschildert. Das sind ganz kleine Dinge, die da schon helfen können, damit man Ausflügler dorthin bringt. Oder eben, Max, wie du auch schon gesagt hast, dass man mit den Arbeitgebern dort zusammenarbeitet und sich überlegt, hey, wie können wir für Pendlerinnen und Pendler attraktiver sein? Es gibt nämlich auch Auspendler und Auspendlerinnen aus Linz. Viele junge Menschen haben nicht mehr den Führerschein und da wäre es natürlich praktisch, wenn die mit der Schiene von A nach B kommen, in dem Fall in die Arbeit. Also da gibt es schon auch Überlegungen, wie man das machen kann und das läge nicht nur an der ÖBB. Die umzusetzen.
Und weil wir jetzt schon fast alles andere gesagt haben, stelle ich euch diese Frage jetzt gleich und ziehe sie sozusagen vor, weil das ist ja auch eines der Ergebnisse eurer Recherche gewesen oder eine Aussage, die mir besonders ins Auge gesprungen ist, weil ich das auch aus anderen Regionen in Österreich so kenne. Wenn die Bahn einmal aufgelassen wurde, was passiert dann?
Das Extremszenario ist, wenn die Schienen einmal aus dem Boden draußen sind, dann war es das mit der Strecke. Also einerseits ist es tatsächlich so, der Grund wird neu vergeben, also entweder Worst-Case-Szenario wird was drauf baut, dann war es das auf jeden Fall mit der Strecke. Aber auch sonst wird einfach oft der Grund neu vergeben, beziehungsweise neu die Schienen zu verlegen, ist auch einfach sauteuer tatsächlich. Also wenn die Schienen mal weg sind, dann ist es nahezu unmöglich oder auf jeden Fall sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da an der Strecke nochmal eine Bahn hinkommt. Man muss auch dazu sagen, auch das hat die ÖBB relativ ehrlich auf unsere Anfrage dann zurückgemeldet. Die hat sozusagen gesagt, im ländlichen Raum ist das Auto halt noch immer das Hauptverkehrsmittel. Und das stimmt natürlich umso mehr, wenn man einen Bahnhof und Schienen auflässt, weil also die Leute, die in der Region leben, die wissen dann, okay, da kommt jetzt wohl auf absehbare Zeit kein Zug mehr hin und bereiten sich noch mehr darauf vor, nicht mit dem Zug zu fahren, logischerweise. Das heißt, es wird nochmal unattraktiver, dadurch auch von außen sozusagen nochmal schwerer, eine Strecke hinzubauen, weil der Bedarf quasi weniger da ist. Genau.
Das fand ich auch ganz spannend. Der Bürgermeister Falkinger hat gemeint, wenn er jetzt eine Umfrage in der Region machen würde, er ist sich ziemlich sicher, die würde nicht für die Mühlkreisbahn ausgehen, weil eben alle sagen, na, Autofahren ist viel, viel attraktiver. Das ist eben auch sein Argument, dass man das sagt, dass man das attraktivieren sollte. Es gibt auch ein Positivbeispiel, und zwar die Finchkabahn in Südtirol. Die wurde in den 1990er Jahren von Italien quasi aufgegeben. Und dann 15 Jahre später vom Land Südtirol neu, also revitalisiert, und die fährt jetzt relativ ausgelastet durch den Westen Südtirols. Und das zeigt eben schon auch, dass es möglich ist, Regionalbahnen zu attraktivieren.
Es ist auch tatsächlich nicht so, dass die ÖBB jetzt nur Regionalbahnen auflässt, beziehungsweise evaluiert. Also offiziell ist sie noch nicht an dem Schritt zu sagen, wir lassen sie auf, sondern was jetzt tatsächlich im Budget passiert ist, dass sie eben jetzt für die nächsten 5 Jahre läuft quasi kein Geld mehr rein, sie zu attraktivieren, und dann wird quasi geschaut, was weiter damit passiert, was natürlich tendenziell heißt, eine große Zukunftshoffnung muss man sich da jetzt nicht mehr machen. Neben der Mühlkreisbahn sind von dieser Evaluierung betroffen die Almtalbahn und die Hausruckbahn in Oberösterreich und die Thermenbahn in der Steiermark. Speziell bei der Thermenbahn ist das schon länger Thema gewesen. Da war immer wieder die Frage, ob die aufgelassen wird, eben weil so wie bei der Mühlkreisbahn da einfach so eine geringe Auslastung ist. Es gibt aber tatsächlich auch noch kleinere Regionalbahnen, wo die ÖBB jetzt auch im Rahmenplan, im aktuellen, trotzdem rein investiert und eben attraktiviert. Also zum Beispiel das Emstal, dort die Strecke, die wird attraktiviert. Also das ist jetzt nicht so, dass die ÖBB quasi alle kleinen Bahnen auflässt oder da nicht mehr investiert. Und auch allgemein muss man sagen, also wir haben uns jetzt natürlich konzentriert auf die 26 Projekte, die verschoben bzw. evaluiert werden und eben auf diesen Spardruck, den die ÖBB haben. Aber also es werden schon 3 Milliarden Euro pro Jahr in neue Projekte der ÖBB investiert. Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es nur einen Spardruck. Das ist natürlich trotzdem ein großes Investitionsvolumen, das da ausgezahlt wird. Aber eben der Mühlkreisbahn selbst und den betroffenen Gebieten dort hilft es nichts. Also für die ist es natürlich höchst relevant.
Und um auch etwas zu erwähnen, was in die Region investiert wird, der Bund beteiligt sich ja auch an der Stadtbahn in Linz, die eben Linz-Urfahr mit dem Hauptbahnhof verbinden soll. Also da wird es natürlich Verbesserungen geben. Das sei der Vollständigkeit halber auch gesagt.
Umgekehrt vielleicht noch, weil du eben geredet hast von quasi, wie man Regionalbahnen und Bahnen sich attraktivieren kann. Da geht es eben auch stark darum, diesen letzten Kilometer zum Bahnhof hin zu attraktivieren. Also Park-and-Ride-Plätze zum Beispiel auf der einen Seite. Nur da hat man dann wieder das Thema, Park-and-Ride heißt ja trotzdem in den meisten Fällen, dass ich mit dem Auto zum Bahnhof fahre. Und dann ist die Frage, okay, dann wieso fahre ich dann nicht gleich mit dem Auto weiter? Das ist das eine. Aber das andere sind vor allem Radabstellplätze, Radgaragen, Radwege hin zum Bahnhof. Und auch da wird jetzt tatsächlich etwas gekürzt von der Regierung, weil die Mobilitätsförderung für aktive Mobilität auch reduziert wird im Vergleich zum eigentlich zuletzt geplanten Volumen. Und ja, da kann man sich dann schon fragen, eben, wie will man dann tatsächlich dafür sorgen, dass das Auto, vielleicht nicht das Auto weniger attraktiv wird, sondern dass andere Fortbewegungsmittel attraktiver werden, wenn man eigentlich die Förderungen dafür reduziert.
Und was ihr ja auch erwähnt habt, war, dass die ÖBB seit langer Zeit an mehreren Großprojekten eigentlich arbeitet, die sehr, sehr viel Geld benötigen.
Genau, der Brenner Basistunnel, der Semmering Basistunnel, dann gibt es Elektrifizierungen mehrerer Strecken. Das sind natürlich alles Großprojekte und das sind eben auch, also Max, du hast es vorher gesagt, das sind natürlich trotzdem riesige Summen, die der Bund, die ÖBB investieren, aber es ist halt eben trotzdem alles in allem weniger Geld, als noch unter Türkis-Grün eingeplant war. Das heißt, die ÖBB müssen irgendwo sparen.
Und es ist auch ganz lustig, wenn man sich anschaut, wo dann gespart wird. Also du hast jetzt gerade die Elektrifizierungen angesprochen, also da geht es darum, dass Strecken eben mit Strom betrieben werden, wo jetzt gerade Dieselloks fahren. Und das wird dann oft nach hinten geschoben, weil Elektrifizierung einer Strecke tatsächlich sauteuer ist. Und dann ist es leichter, quasi entweder Diesellok fahren zu lassen oder was die ÖBB teilweise auch macht, ist, dass da jetzt eine Diesellok fährt, die Elektrifizierung wird nach hinten geschoben bis 2038, 2039 und um dazwischen irgendwie den CO2-Abdruck zu senken, um die Zwischenzeit zu überbrücken und sozusagen die CO2-Emissionen zu senken, werden statt den Diesel-Loks Akku-Loks, also E-Loks, angeschafft, die man gar nicht in der Form bräuchte, wenn man die Strecke davor elektrifiziert hätte. Können wahrscheinlich dann später auch fahren. Also das ist jetzt kein weggeworfenes Geld, aber es ist trotzdem ein bisschen bizarr.
Spielt natürlich auch das große Thema Planungssicherheit rein, also auch was Energiekosten betrifft, weil ja diese Projekte, ich kann mich erinnern, der Semmering-Basistunnel ist ein Thema, seit ich in der Schule war, also seit sicher mehr als 10 Jahren, und da hat niemand von einer Ukraine-Krise oder so gesprochen und den Energiekosten.
Was schon tatsächlich auch ein Punkt ist von wegen Planungssicherheit, Deutschland hat jetzt tatsächlich ein so riesiges Investitionspaket beschlossen, und da muss man ja sagen, also auch grundsätzlich nochmal, und damit das gesagt ist, die ÖBB sind ja ein recht guter Schienenanbieter, guter Zuganbieter, vor allem eben im Vergleich zur Deutschen Bahn zum Beispiel. Und eben deswegen nimmt jetzt Deutschland massiv Geld in die Hand, um dort Strecken auszubauen, einfach zu reparieren und quasi die Deutsche Bahn wieder in Schuss zu bringen. Und da gibt es schon auch die Frage, ob, wenn jetzt Deutschland so viel investiert, nicht auch bis zu einem gewissen Grad die ÖBB an Ausbaugrenzen stoßen würde. Also es gibt halt nur so viele Firmen, die Züge bauen und die Schienen verlegen können. Und gerade wenn sie im deutschsprachigen Raum arbeiten, dann arbeiten sie oft auch in Deutschland. Und dann ist natürlich schon die Frage, ob man sich da sozusagen dann plötzlich mit Deutschland konkurrieren würde, wenn man jetzt massiv ausbauen würde. Wie gesagt, das ist sehr spekulativ, aber man muss schon auch tatsächlich sagen, es geht jetzt nicht, man kann jetzt nicht mit unendlich viel Geld unendlich viele Schienen bauen, man stößt irgendwann tatsächlich an Kapazitätsgrenzen.
Jetzt haben wir über Oberösterreich gesprochen, ein bisschen Steiermark und über Deutschland, aber wie ist das im Rest von Österreich mit den ÖBB und den Investitionen und dem Zugfahren?
Tatsächlich, diese Verschiebungen betreffen eigentlich ganz Österreich, also in jedem Bundesland gibt es da irgendwas. Es ist aber tatsächlich auch nicht so, dass immer der Geldmangel schuld ist, dass Projekte später kommen. Um jetzt zwei quasi weit auseinanderliegende Projekte zu nehmen, einerseits in Bregenz der Bahnhof, man muss dazu sagen, die Vorarlberger sind ein besonders fleißiges Zugfahrvolk. Die fahren wirklich zum Beispiel auch deutlich mehr als Tirol, obwohl sie viel weniger Einwohner haben als Tirol, auch mehr als die Steiermark. Und genau der Bregenzer Bahnhof, der ist eigentlich seit Jahren eine Baustelle. Eigentlich seitdem er eröffnet worden ist, 1989, hatte der de facto schon ein Leck. Also wenn es geregnet hat, dann wurde ein Kübel aufgestellt in der Bahnhofshalle weil es einfach vom Betondach runtergetropft hat in die Halle rein. Dann hat ein Kübel sozusagen diese Auffangarbeit übernommen und der hätte eigentlich schon 2024 neu gebaut werden sollen. Allerdings hat da die Stadtpolitik ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat der ÖBB das Projekt quasi, den gewählten Plan gesagt, na, das müssen wir reevaluieren. Das wurde dann über Jahre gemacht und letztes Jahr sind sie zum Schluss gekommen, ja, der ursprüngliche ÖBB-Plan, den machen wir jetzt doch. Es hat natürlich dazu geführt, dass das über Jahre sich verzögert hat und jetzt wäre der eigentliche Plan gewesen, dass es bis 2028 fertig ist. Auch das wurde jetzt über den Haufen geworfen. Bis 2034 soll jetzt dieser neue Bahnhof fertig sein. Und das sorgt auch wieder, wenn man solche Pläne verwirft und nach hinten verschiebt. Auf der einen Seite spart man sich natürlich aktuell unmittelbar die Baukosten. Auf der anderen Seite entstehen einfach Folgekosten. Also jetzt in dem Fall von Bregenz, die haben jetzt heuer eine neue Übergangshalle gebaut. Also so ein Holzkonstrukt, das ganz nett aussieht, aber natürlich auch einfach Kosten verursacht hat. Und zum Beispiel der letzte, der alte Betonbahnhof, der war mittlerweile schon so baufällig, dass die Rolltreppen aus Sicherheitsgründen noch heuer ausgetauscht werden mussten, obwohl der Bahnhof ab 2026 überhaupt nicht mehr von den ÖBB verwendet wird. Also dieses Gebäude, das hat jetzt noch Kosten verursacht, sozusagen auf den letzten Metern, nur weil die Stadtpolitik da so weit nach hinten geschoben hat. Und eben, wie gesagt, neuer Bahnhof für Bregenz 2034. Das ist eine Festspielhauptstadt, das ist die Hauptstadt Vorarlbergs. Es ist auch eine Durchzugsroute für europäische Zugverbindungen. Es ist schon etwas peinlich, würde ich meinen. Ein anderes Beispiel für etwas, wo sozusagen Geld nicht das Problem ist, der S-Bahn-Ring in Wien, der sollte geschlossen werden. Dann gibt es eine 15-Minuten-Taktung. Da ist das Problem, eine Bürgerinitiative blockiert da den Ausbau. Die sagt nämlich, da würden Bäume wegfallen und deswegen blockieren sie diesen Ausbau mit rechtlichen Mitteln, weil sie lieber eine unterirdische Strecke hätten als eben die von den ÖBB geplanten oberirdischen. Das ist jetzt bis zum Verwaltungsgerichtshof gegangen und sollte eigentlich jetzt dann irgendwann im Sommer ein Ergebnis kommen. Die ÖBB sagen, sie hoffen quasi, es geht in ihrem Sinne aus, dann könnten sie noch heuer, also im Herbst, beim Bau beginnen. Wird gegen die ÖBB entschieden, ist vollkommen offen, was mit diesem Projekt passiert, weil eben die ÖBB sagen, die Tunnellösung ist so teuer und eigentlich auch technisch nicht gescheit umsetzbar, dann müssten sie das quasi komplett zurück zum Reißbrett oder vielleicht sogar wirklich sein lassen. Also, wie gesagt, da sieht man halt diese Verschiebungen. Einerseits, sie verursachen Kosten, andererseits, sie verursachen Wartezeiten tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern am Bahnsteig, jetzt beim S-Bahn-Ring in Wien ganz konkret. 15 Minuten bei allen S-Bahnen, das wäre schon cool. Genau, und drittens, ja, es ist einfach teuer, wenn man es immer nach hinten verschiebt.
Jetzt habt ihr in eurer Heftgeschichte auch diese Mobilitätsgarantie vom SPÖ-Infrastrukturminister Peter Handke drin. Was soll das denn sein und kann das überhaupt halten?
Man muss dazu sagen, dass sich die Regierung in ihrem Regierungsprogramm ja eigentlich für regionale Nebenbahnen, Privatbahnen ausgesprochen hat. Also ich zitiere jetzt aus dem Regierungsprogramm, es gibt ein Bekenntnis zur nachhaltigen Absicherung von regional-, Neben- und Privatbahnen und insbesondere zu deren infrastrukturellen Ausbau und der qualitativen Verbesserung dieser Bahnen. So, bei der Mühlkreisbahn ist das gar nicht mehr so offensichtlich, weil ja eben diese Mühlkreisbahn evaluiert wird wie andere Projekte und da hat Peter Handke eben gegenüber Profil von einer Mobilitätsgarantie gesprochen. Was er damit meint ist, die Leute werden irgendwie von A nach B kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das kann vielleicht kein Zug sein, aber vielleicht auch, oder vielleicht eben auch ein Bus. Das wird jetzt bei dieser Initiative pro Mühlkreisbahn nicht ganz so positiv gesehen, weil sie eben sagen, naja, auch Busse stehen im Stau, Busse sind weniger nachhaltig als ein Schienenverkehr. Die Leute werden von A nach B kommen. Die Frage ist eben nur, mit welchem Verkehrsmittel, mit welchem öffentlichen Verkehrsmittel. Und da gibt es eben unterschiedliche Ansätze. Aber das ist genau das, was Peter Handke meint.
Das heißt, die Konklusion ist ein bisschen, herausgeschobene Investitionen in Infrastruktur führen nicht dazu, dass etwas billiger wird, vielleicht sogar noch teurer. Und in Zeiten des Spardrucks ist die Frage, was kann man sich noch leisten? Ich nehme an, ihr werdet an dem Thema dranbleiben.
Klar.
Danke, Iris.
Vielen Dank.
Danke, Max.
Danke.
Das war zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz und wir hören uns auch nächste Woche wieder. Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.